Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Die São Paulo Dance Company ist ein junges Ensemble, das vor 11 Jahren zusammengefunden hat und schon zur Weltspitze des internationalen Tanzes gehört. Wir berichten vom Auftritt der Brasilianer beim Movimentos Festival. Im Kunstmuseum Stuttgart betört der isländische Künstler Ragnar Kjartansson mit Videos und Musikschlaufen. Und in Polen ist Kulturkampf angesagt. Der Kulturminister verweigert die Wiedereinstellung des Historikers, der das jüdische Museum in Warschau leitet. Vor wenigen Wochen, am 12. Mai, nahm die ungarische Philosophin Agnes Heller Glückwünsche aus aller Welt entgegen, denn sie feierte ihren 90. Geburtstag. Assistentin des marxistischen Philosophen Georg Lukács war sie, Dissidentin, befreundet mit Ernst Bloch und Jürgen Habermas, Hannah Arendts Nachfolgerin auf dem Lehrstuhl für Philosophie in New York, eine wortmächtige Zeitgenossin. Kurz vor der Sendung hat uns die Meldung erreicht, dass Agnes Scheller am Nachmittag beim Schwimmen den Tod gefunden hat. Clemens Fehrenkotte erinnert an Stationen im Leben der Weltbürgerin, deren Furchtlosigkeit so beeindruckend war.
Ich hatte nie Angst gehabt. Ich glaube, Angst ist eine schlechte Motivation. Und ich glaube immer, dass das Schlechteste den Menschen passieren wird, die Angst haben.
Das darf als ihr Lebensmotto gelten. Niemals Angst haben, auch nicht vor der größten übermächtigen Bedrohung. Obgleich Ungarns bedeutendste Philosophin oftmals dieser Angst ausgesetzt war. Agnes Heller, 1929 in Budapest geboren, erlebte eine wohlbehütete Kindheit in ihrem jüdischen Elternhaus. Als Hitlers Nazi-Deutschland den Zweiten Weltkrieg entfesselte, sorgte ihr Vater, ein Rechtsanwalt, für die Ausreise zahlreicher Juden aus Ungarn. 1944, das Schicksalsjahr Ungarns im Zweiten Weltkrieg, mit der Machtübernahme der faschistischen Fallkreuzler. Ihr Vater wurde deportiert und im Vernichtungslager Auschwitz ermordet. Ihre Mutter und sie entgingen oftmals nur um Haaresbreite der Ermordung, auch etwa bei den Massenexekutionen am Donauufer in Budapest. Ans Ufer der Donau habe sie sehr lange nicht mehr gehen können. Der Strom und die Todesangst seien miteinander verschmolzen. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges nahm Agnes Heller das Studium auf. Zunächst Naturwissenschaften, Physik und Chemie, dann, als sie zum ersten Mal den Philosophen George Lukács an der Universität Budapest hörte, wechselte sie sofort das Studienfach, promovierte bei ihm und wurde seine Assistentin. Ihre eindeutige Ablehnung des Totalitarismus führte sie immer wieder in erneute Gefahr. Sie wurde von der Universität entlassen, verfolgt, blieb bis in die 70er Jahre, trotz alledem. 1977 erhielten sie und ihr Mann die Gelegenheit, nach Australien zu emigrieren. In Melbourne wurde sie Professorin, wechselte dann nach New York, erhielt die Hannah Arendt-Professur an der New Yorker New School of Social Research. Vorträge, Einladungen, Ehrungen. Die Würdigungen ihrer intellektuellen Leistungen rissen nicht ab. Sie pendelte nach der politischen Wende in ihrer Heimat zwischen New York und Budapest. Die politische Entwicklung in Ungarn verfolgte sie stets mit analytischer Schärfe. Als Viktor Orban 2010 nach 8-jähriger Abstinenz von der Regierungsmacht wiedergewählt wurde, war es Agnes Heller, die ihre Stimme erhob. Bei Demonstrationen, in Vorträgen, gegenüber Medien, auch den Deutschen, wie im Jahr 2011.
Orban ist auch eine Vaterfigur. Das ist wieder einmal ein Mann, der für uns alles entscheidet. Und er sagt uns, was wir denken sollen und was wir tun sollen. Und dann ist alles in Ordnung.
Und natürlich ist nichts in Ordnung. Agnes Heller, die ungarische Philosophin, starb heute Nachmittag. Sie wurde 90 Jahre alt. Erst vor wenigen Monaten erschien ihre jüngste Essaysammlung Paradox Europa, ein vehementes Plädoyer für mehr Solidarität, geleitet von dem Gedanken, dass wir alle als Fremde geboren werden.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
In diesem Jahr findet die 17. Ausgabe der Movimentos-Festwochen nicht im Frühjahr, sondern im Hochsommer statt und an einem anderen Ort außerdem, statt im Kraftwerk in einer neu gebauten Halle in Wolfsburg. Konzerte und Lesungen wurden aus dem Programm gestrichen. Auch anders als in Vorjahren konzentriert man sich ganz auf den Tanz. Zur Festivaleröffnung wurde die São Paulo Dance Company mit 3 Produktionen eingeladen, darunter eine Uraufführung. Kreiert hat das neue Stück der kanadische Star Choreograf Edward Locke und das weckt hohe Erwartungen. Die Tanzkritikerin Elisabeth Nering hat das Stück Trick Cell Play gesehen. Jetzt hören wir sie. Guten Abend.
Guten Abend.
Eduard Lock gilt seit den 80er Jahren, als er mit seiner Company La 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 Human Steps um die Welt tourte, als sehr athletischer Choreograf. Wie arbeitet er denn mit den brasilianischen Tänzerinnen und Tänzern?
Ja, ganz ähnlich. Dazu will ich ganz kurz ausholen, denn Lock war ja wirklich ein Star in den 80ern, einer, der total ungewöhnlich gearbeitet hat mit seinen Tänzern und vor allen Dingen den Tänzerinnen. Es war ja nicht nur so, dass Frauen und Männer damals wild durch die Luft flogen und wirklich extrem virtuose, fast zirzensische, akrobatische Bewegungsfiguren vollbrachten. Das ging auch noch weiter, nämlich, dass die Frauen die Männer auffingen, sie hoben, sie durch die Luft wirbelten. Es war also ein Tanz, der sehr virtuos war, aber auch sehr rau und Männer und Frauen total gleich behandelte. Und das war das eigentlich Neue an dem, wie Eduard Lock choreografierte. Und das hat sich einige Jahre später geändert. Vor einigen Jahren haben wir Stücke gesehen, in denen die Ballerinen auf Spitzenschuhen wild von ihren Partnern auf dem Platz rumgewirbelt wurden wie Puppen oder so wie steife Bleistifte, also gendermäßig auf einmal etwas problematischer Umgang einzog, aber eben auch wieder hochvirtuos. Und ich erzähle das nur, weil eben wir von beiden Haltungen und beiden choreografischen Ansätzen heute Abend etwas gesehen haben. Das ist ein Stück in Schwarz-Weiß in einer absolut abgezirkelten Lichtregie, für die auch Eduard Lock verantwortlich ist. Wechselnde Lichtkreise, Lichtsäulen in einem ansonsten fast schwarzen Raum. Optisch ist das alles extrem dramatisch, Caravaggio-mäßig mit starken Kontrasten von Hell und Dunkel, Licht und Schatten. Und in diesen Lichtinseln vollziehen sich nun diese Duette zum Beispiel, wo die Frauen so wirklich so fast wie Puppen rumgewirbelt werden, aber auch so etwas wie Tableau Vivants, also wo auf einmal dann alle Tänzer eine bewegte Szene darstellen, die auch von Caravaggio hätte gemalt sein können in ihrer Dramatik, oder Frauen in erstarrten Posen kurz beleuchtet werden mit gekrallten Händen und Körpern unter enormer Spannung. Also das ist eine sehr nervöse, sehr überspannungsmäßig angelegte Choreografie.
Zu der Zusammenarbeit zwischen Lock und der Sao Paulo Dance Company kam es ja, weil das Nationalmuseum in Rio de Janeiro und damit fast das gesamte kulturelle Erbe Lateinamerikas letztes Jahr bei einem Brand zerstört wurde. Wie bildet sich dieses Drama denn auf der Bühne ab?
Ja, das Thema habe ich überhaupt nicht auf der Bühne wiedererkannt. Eher, wenn überhaupt, würde ich sagen, dass hier das Geschlechterverhältnis verhandelt wird. Im Grunde ist es aber eine total formalistische Choreografie, um der es um ein Vorführen geht. Es hat ja fast karikatureske Elemente und Momente, wo Männer und Frauen erscheinen wie Abbilder lateinamerikanischer Klischees. Also als wenn sich ein kanadischer Choreograf ausdenkt, wie man das brasilianische Temperament überspitzt darstellen kann. Von dem Thema der Zerstörung von Kulturgut einer ganzen Region habe ich leider in dieser Produktion gar nichts gefunden.
Für die Musik hat man den Komponisten Gavin Bryars gewonnen. Der kommt vom Jazz und hat ein unheimlich gutes Gespür für die Vertonung poetischer Texte. Die Musik kam also nicht aus der Konserve, sondern das Percorso-Ensemble stand auf der Bühne. Wie kam denn Bryars Musik atmosphärisch an?
Diese Musik, die hat einen ganz großen Kontrast gebildet zu den eher sehr scharfkantigen, abgezirkelten, der choreografischen Handschrift. Das kleine Orchester, das sitzt mit auf der Bühne, Streicher, Pianist, Saxophon, Saxophonistin in diesem Fall. Und es war wirklich ein Gewinn dieser Uraufführung. Also, dass es nochmal dieses Live-Element gegeben hat, das hat mir wirklich gut gefallen. Die sind auch schön angeleuchtet, diese so ganz verschwommen im Hintergrund. Also, ich muss sagen, trotzdem ist diese Performance, finde ich, ein bisschen problematisch gewesen, weil trotz allem Schauwert hat die nicht begeistert oder mitgerissen. Dazu hat sich zu viel wiederholt. Die Ästhetik, die hat man dann auch ganz schnell begriffen. Für mich ist das eher eine enttäuschende Arbeit von Eduard Lock.
Die Uraufführung hat den Auftakt gemacht. Danach gab es noch zwei Produktionen von Ex-Staatsballettchef Nacho Duarte, er kommt aus Spanien, und von der jungen brasilianischen Choreografin Cassi Abranches. Wie, Elisabeth Nering, gelingt denn an diesem Abend der Bogen?
Nacho Duarte, der hat sich für Gnawa von marokkanischen Ritualtänzen inspirieren lassen. Man hört auch viel arabische Musik. Ich muss sagen, das ist ein zwar sehr fließendes, aber auch sehr gefälliges Stück, dass das Ritualhafte, um das es gehen soll, eher wie eine Dekoration einsetzt mit echten Ritualen, das heißt mit einem echten Erleben von Bewegung, hat diese Performance aus meiner Sicht überhaupt nichts zu tun, auch wenn sie makellos getanzt wird, wie alles heute Abend, muss man sagen. Etwas interessanter fand ich dann schon das Stück Agora von Cassi Abranches, einer jungen brasilianischen Choreografin, die die Tänzer am Anfang über die ganze Bühne verteilt hat und immer nur einzeln tanzen lässt und in der Bewegungssprache so zwischen ganz fließenden, aber auch abgehackten Bewegungen, lässigen Alltagsgesten, bisschen traditionellen Tänzen, Kinderspielen, sportlichen Elementen changiert, das alles von einem treibenden Beat angefeuert. Und diese unterschiedlichen Bewegungsdetails, sage ich mal, die machen die Choreografie interessant, auch wenn sie, genau wie die beiden Stücke davor, doch auch sehr darauf angelegt ist, zu gefallen.
In Wolfsburg sind die Movimentos-Festwochen eröffnet worden mit einem neuen Konzept. Zum Auftakt wurde die Sao Paulo Dance Company eingeladen. Die Tanzkritikerin Elisabeth Nehring hat uns geschildert, wie die Choreografien und die Tänzer auf sie wirkten. Dafür besten Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Rund 3 Millionen Juden lebten vor dem Zweiten Weltkrieg in Polen. 2014 ein Museum zur Geschichte der polnischen Juden im Zentrum von Warschau zu eröffnen, war ein bedeutsamer Schritt. Die EU hat das honoriert und das Polin-Museum 2016 mit dem Europa Nostra-Preis für die Bewahrung kulturellen Erbes ausgezeichnet. Und weil das Haus auch für Debatten, Filmfestivals und Konzerte offen steht, gehört es inzwischen zu den bestbesuchten Kultureinrichtungen in Warschau. Anteil an diesem Erfolg hat der Leiter des Museums, doch Polens nationalkonservativer Kulturminister will Dariusz Stolla nicht für eine zweite Amtszeit ernennen, obwohl eine Berufungskommission den Historiker mit großer Mehrheit wiedergewählt hat. In Warschau erreiche ich den Journalisten Martin Sander. Herr Sander, was hat der Kulturminister gegen den wiedergewählten, aber nicht ernannten Direktor?
Ja, Frau Brinkmann, erstmal muss man sich an dem orientieren, was er selbst gesagt hat. Er hat erstmal lange Zeit nichts gesagt. Er hat ja 2 Monate geschwiegen und den Vertrag nicht unterschrieben. Und dann hat er gegenüber katholischen Medien erklärt, Dariusz Stolla hätte eine Konferenz sabotiert, die dem Andenken an Lech Kaczynski, dem polnischen Staatspräsidenten, den verstorbenen Staatspräsidenten, gewidmet gewesen wäre. Die hätte er sabotiert. Und dazu muss man sagen, Lech Kaczynski hat sich tatsächlich eingesetzt seinerzeit für dieses Paulin-Museum, für die Entstehung dieses Museums. Aber das Museum hat auch dementiert, dass eine solche Konferenz nicht hätte stattfinden sollen, sondern sie haben einfach gesagt, da fehlten die formalen Voraussetzungen. Also das ist offenbar eine Ausrede des Ministers gewesen. Und da muss man sich natürlich fragen, was sind die wahren Gründe? Die wahren Gründe sind, dass Dariusz Stolla extrem unbeliebt ist in nationalkonservativen Kreisen, weil er die komplizierte jüdisch-polnische Nachkriegsgeschichte und damit auch den Antisemitismus der Nachkriegszeit, zum Beispiel eine antisemitische Kampagne der Kommunistischen Partei 1968 zum Thema gemacht hat. Und deshalb kann man ihn in der Regierung nicht leiden. Und Glinski steht zusätzlich unter Druck von ganz rechten Kräften in Polen, etwas gegen diesen Mann Dariusz Stolla zu tun. Und deshalb hat er lange geschwiegen und jetzt eben dieses Argument, man ehre Lech Kaczynski nicht, vorgeschoben.
Und wie beurteilen Sie diesen Vorwurf? Trifft er zu?
Der Vorwurf trifft absolut nicht zu, soweit das Museum das aufklären konnte. Die haben das ziemlich genau erklärt. Sie haben selbstverständlich angeboten, eine solche Gedenkveranstaltung durchzuführen. Aber das war die Tochter des verstorbenen Staatspräsidenten, die da herangetreten ist an das Museum. Und dann hat man ihr gesagt, sie muss sich mit einer wissenschaftlichen Institution zusammentun. Und das ist dann nicht geschehen. Und da hat die andere Seite, also nicht das Museum, sondern die da die Konferenz abhalten wollten, die haben den Plan aufgegeben.
Hat denn der polnische Kulturminister die Macht, den gewählten Direktor einfach zu umgehen?
Ja, das ist ziemlich schwierig im Falle des Paulin-Museums, schwieriger als in anderen historischen Museen in Polen. Und zwar gibt es da ja 3 Teile. Also das Ministerium, das Kulturministerium bildet nur einen Partner. Sehr, sehr wichtig ist die Stadt Warschau und die ist ja in der Hand der liberalen Opposition. Und dann ist auch noch sehr wichtig, das ist ja sowas wie Public-Private Sponsorship, wie man das so schön nennt. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele private Geldgeber, die von einem Verein von jüdischen Historikern, dem Jüdischen Historischen Institut zum großen Teil angeworben wurden und die sehr, sehr viel für die Finanzierung des Museums tun. Und die haben ja nun absolut erstmal mit der Politik nichts zu tun. Also insofern gibt es diese 3 Teile.
In Danzig hat die Regierung
Der Minister hat also nur sehr begrenzten Einfluss, aber den wenigen Einfluss, den er hat, nämlich seine Unterschrift unter die Ernennungsurkunde zu setzen, den nutzt er jetzt aus.
In Danzig, Herr Sander, hat ja die Regierung 2014 die Leitung des dort gerade eröffneten Museums des Zweiten Weltkriegs komplett ausgewechselt und Teile der Dauerausstellung nach politischen Vorgaben verändert. Kann man sich vorstellen, dass ein solches Szenario auch im Falle des Polin-Museums droht?
Ja, man kann sich sowas vorstellen, vor allen Dingen, weil die nationalkonservative Regierung sehr darauf achtet, dass ein patriotischer Kurs, ein Gedenken an Polen als Land der Opfer und Helden durchgesetzt wird in allen Museen. Da passen kritische Töne etwa über das polnisch-jüdische Verhältnis nicht hinein. Aber organisatorisch ist es doch recht schwer. Man muss allerdings bedenken, Gliński, der Kulturminister, hat auch ein Ghetto-Museum, ein kleines Museum, eigentlich ins Leben gerufen. Und da muss man sich fragen, was bedeutet das? An sich nichts Schlechtes. Man könnte ja ein zusätzliches Museum, das nicht nur 1000 Jahre jüdischer Geschichte in Polen zeigt, eröffnen, sondern auch ein Museum, das die Ghetto-Wirklichkeit ganz besonders herausstellt. Aber man hat den Verdacht, dass dieses Museum dann dazu dienen könnte, also dem Polin-Museum praktisch das Wasser abzugraben. Also eventuell sogar dann unter einer gemeinsamen Leitung dann die Kompetenzen des Polin-Museums zu beschneiden. Das ist immerhin eine Gefahr, aber es ist nicht so leicht durchzusetzen angesichts der schon erwähnten Dreiteilung, also die Stadt, das Kulturministerium und die privaten Geldgeber, die ja da auch eine wichtige Rolle gespielt haben und die jetzt auch protestiert haben und zum Teil auch Gelder zurückgezogen haben.
Zum Schluss noch kurz die
gegen den Minister.
Zum Schluss noch kurz die Frage, jüdische Museen weltweit sind ja sehr unterschiedlichen Erwartungen ausgesetzt. Sie sollen die Identität der jüdischen Gemeinschaft in der Diaspora stärken, zugleich die Mehrheitsgesellschaft über jüdisches Leben informieren. Sind diese sehr unterschiedlichen Aufgaben und Strukturen auch ein Grund für den Streit um das Polin-Museum?
Ich glaube, Frau Brinkmann, im Falle des Polin-Museums der jüdischen Geschichte in Warschau eher weniger. Hier geht es ja vor allen Dingen um ein Museum, das jüdische Geschichte als polnische Geschichte zeigt. Sie haben eingangs erwähnt, 3 Millionen Polen haben vor der deutschen Vernichtungspolitik, vor dem Zweiten Weltkrieg dort gelebt. Und dieses Museum erzählt die Geschichte der polnischen Juden als polnische Geschichte. Das heißt, das, was in anderen jüdischen Museen, etwa in Berlin diskutiert wird, also das Verhältnis zu Israel, das spielt dort gar keine Rolle. Es geht einfach hier um die nationalkonservative Regierung, die in allen Museen ihr Geschichtsbild, also der heldenhaften Polen, die auch die Retter der Juden im Zweiten Weltkrieg waren, dieses Bild durchzusetzen. Und deshalb ist man in Konflikt geraten mit Dariusz Stoller und mit der ganzen Leitung des Polin-Museums. Das ist der eigentliche Grund.
Das Kulturministerium in Polen sucht den Konflikt. Es weigert sich, den wiedergewählten Direktor des Polin-Museums im Amt zu bestätigen. Über die Hintergründe für dieses Verhalten habe ich mit Martin Sander gesprochen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Arme flogen hoch, Flaschen wurden entkorkt, Wissenschaftler umarmten Kolleginnen und Kollegen, als heute bekannt gegeben wurde, welche Hochschulen als Exzellenzuniversitäten neu gefördert werden und in den kommenden 7 Jahren jährlich 28 Millionen Euro von Bund und Bundesländern erhalten sollen. Unbändige Freude mischt sich an einem Tag wie diesem dennoch mit Kritik am Exzellenz-Großwettbewerb. Dazu ein Kommentar von Christiane Habermals.
Nun ist es also geschafft. Es ist erstmal vorbei mit dem Dauerperformen und Schönreden, mit dem Konzepteschreiben und Hochglanzverpacken von wissenschaftlichen Projekten und Forschungsvorhaben. Die Erleichterung darüber dürfte sich selbst bei den Verlierer-Universitäten einstellen, aller Enttäuschung zum Trotz, dass es nicht geklappt hat mit der erhofften Exzellenz. Während bei den Siegern die Sektkorken knallen. Aber hat sich am Ende all die Mühe gelohnt? Im überfüllten Hörsaal merke man wenig von all der Exzellenz, kritisieren Studierende. Und der von der Politik mit Millionen von Fördergeldern eingeleitete Wettbewerb habe nur die Kluft zwischen Spitze und Breite vertieft, die Hochschulen eingeteilt in einige wenige Leuchttürme, die Spitzenforschung betreiben und andere, die für die Brot- und Butterausbildung der Studierenden zuständig sind. Studentenvertreter sprechen von einem Zweiklassensystem und die heutige Kür hat dem wenig entgegenzusetzen. Mit der Universität Dresden geht nur ein einziger der begehrten Exzellenztitel an eine Hochschule in den neuen Bundesländern. Für die reichen Länder wie Baden-Württemberg oder Bayern zahlt sich dagegen aus, dass sie seit Jahrzehnten viel Geld in die Ausstattung ihrer Universitäten stecken. Wer hat, dem wird gegeben. Dennoch war der vor 14 Jahren durch die Politik eingeleitete Exzellenzwettbewerb der richtige Weg. Auch wenn das ganze Exzellenzgeld kaum ausreicht, um ernsthaft mit der Weltspitze wie Harvard oder Cambridge zu konkurrieren, hat das deutsche Elite-Label im Ausland eine gewisse Strahlkraft erreicht. Mit der auf Dauer gestellten Förderung und damit der Aussicht, dass die Finanzierung von Forschungsprojekten nicht schon nach 5 Jahren abrupt abbrechen könnte, lassen sich internationale Spitzenforscher leichter überzeugen, nach Deutschland zu kommen. Und die Aussicht auf Fördermillionen jenseits der oft knapp bemessenen Grundfinanzierung hat auch die Universitäten angespornt, sich Gedanken um eigene Stärken und Strategien zu machen, die wenig Aussicht auf den Exzellenztitel haben. 57 geförderte Exzellenzcluster zeigen, dass die Spitzenförderung längst auch in die Breite geht. Grundsätzlich aber gilt, Eliteförderung geht nicht ohne Bestenauswahl. Wer regionale Wissenschaftsförderung betreiben will, und dafür gibt es viele gute Gründe, muss dies aus einem anderen Topf tun. Ohnehin ist der Einfluss der Politik auf die Entscheidung mit den Jahren immer größer geworden. Ginge es nach den Ministerpräsidenten, hätten wir längst 16 Exzellenzuniversitäten, also mehr Masse statt Klasse. Dem gilt es vorzubauen. Ein Schwachpunkt der Exzellenzstrategie aber bleibt. Gute Lehre, und auch das ist ein Qualitätsmerkmal von Hochschulen, bleibt wenig berücksichtigt. Dazu bräuchte es wohl erst einen Exzellenzwettbewerb Lehre. Wenn der ähnlich viel in Gang setzen würde wie der Wettbewerb um exzellente Forschung, bräuchten die Studenten nicht mehr zu klagen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Deutschland hat ein im Zweiten Weltkrieg geraubtes Bild des niederländischen Malers Jan van Huysum an die Uffizien in Florenz zurückgegeben. Das Ölgemälde Vaso di Fiori war 1943 zusammen mit anderen Kunstwerken von Wehrmachtssoldaten gestohlen und nach Deutschland gebracht worden. Dort tauchte es 1991 in Privatbesitz wieder auf. Heute überreichte in Florenz Bundesaußenminister Maas das Gemälde.
Es ist das glückliche Ende einer unfreiwilligen langen Reise. Letztlich ist hier sein Platz, hier gehört dieses Bild hin. Und davon haben wir schließlich auch die Nachkommen des deutschen Soldaten überzeugen können. Und so gelangte das Gemälde zu uns ins Auswärtige Amt und von dort auf dem schnellstmöglichen Weg hierher wieder zurück in die Uffizien.
Wegen einer Morddrohung gegen einen Journalisten des Westdeutschen Rundfunks hat der Sender Strafanzeige gestellt. Es geht um Beschimpfungen gegen den Leiter der WDR-Redaktion Monitor, Georg Restle. Restle hatte am 11. Juli in einem Kommentar für die Tagesthemen im Ersten kritisch gegen die AfD-Stellung bezogen. So bezeichnete der Journalist die Partei damals als parlamentarischen Arm der identitären Bewegung. Zum genauen Inhalt des Drohschreibens wurde zunächst nichts bekannt. Das Festival für junge klassische Musik Young Euro Classic begeht sein 20. Jubiläum. Wie sich das Festival seit seiner Gründung im Jahr 2000 verändert hat, erläuterte der künstlerische Leiter Dieter Rexroth im Deutschlandfunk Kultur.
Wir waren anfänglich ganz auf das zentrale Europa, auf die damals sich ausweitende Europäische Union bezogen. Doch bald wurde uns klar, die klassische Musik ist etwas, was wohl in Europa geboren worden ist, aber eine weltweite Verbreitung gefunden hat. Und das hat uns dazu gebracht, immer wieder Veränderungen einzuführen, also Weitungen. Wir haben inzwischen praktisch die ganze Welt zu Gast gehabt.
Bis zum 6. August präsentieren sich in Berlin 19 Jugendorchester aus aller Welt, angeleitet und unterstützt von namhaften Dirigenten und Solisten. Unter dem Motto »Hier spielt die Zukunft« geht es mit Blick auf den 2020 anstehenden 250. Geburtstag vor allem um Ludwig van Beethoven. Die Deutsche Welle nimmt ab der nächsten Woche eine türkische Nachrichtensendung ins Programm. Das Angebot wird werktäglich live auf den Videoplattformen YouTube und Periscope ausgestrahlt, wie der deutsche Auslandssender mitteilte. Moderiert in den Bonner Studios bietet die Sendung eine Zusammenfassung der wichtigsten weltpolitischen Ereignisse sowie Nachrichten aus der Türkei und Deutschland, hieß es.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Abseits vom Manga-Zentrum Tokio gründete sich 1981 das Animationsfilmstudio Kyoto. Japan ist berühmt für seine Zeichentrickfilme und das Produktionsteam in Kyoto war voll ausgelastet. Seitdem gestern 33 Zeichner bei einem Brandanschlag auf das Studiogebäude starben, stehen Angehörige, Kollegen und Fans unter Schock. Ungewiss ist, ob die Überlebenden des Anschlags die Kraft haben werden, das Animationsstudio wieder aufzubauen und ohne ihre Freunde und Kollegen weiterzuarbeiten. Ein Bericht von Katrin Erdmann.
Kind des Wetters heißt der neue Film von Makoto Shinkai. Ein Teenager bringt darin nach viel Regen die Sonne zurück. Filmregisseur Makoto Shinkai wollte heute im japanischen TV-Sender Nitere eigentlich sein neues Werk vorstellen. Doch stattdessen sprach er über das gestrige Unglück in der westjapanischen Stadt und das Trickfilmstudio. Ich glaube, diese Menschen haben all ihre Energie in ihre Arbeit gesteckt, um Bilder zu zeichnen, die den Zuschauern Freude und Spaß bereiten. Man dürfe jetzt nicht aufgeben und sich in ein Schneckenhaus zurückziehen. Das sei genau das Falsche, so der Regisseur. Das Einzige, was wir tun können, auch wenn es ein Risiko bedeutet, weiterhin unerschrocken Unterhaltung zu produzieren, die die Menschen zum Lachen bringt. In Tokio ist die Frühvorstellung von Tenki no Ko, zumindest im Stadtteil Shibuya, so nachgefragt, dass direkt eine weitere angesetzt wird. Das neue Werk von Shinkai, der mit Your Name vor 3 Jahren einen Welterfolg gelandet und den erfolgreichsten Anime-Film produziert hatte, wurde seit Monaten mit Spannung erwartet. Der 19-jährige Mahiro ist ein bisschen enttäuscht. Ich persönlich mochte den ersten Film lieber, da fand ich die Geschichte besser. Von dem schlimmen Brandanschlag in Kyoto mit vielen Toten und Verletzten hat er gehört. Er ist ziemlich erschüttert. Mir haben die Filme von Kyoto Animation wirklich immer sehr gut gefallen. Deshalb bin ich wirklich traurig, was da passiert ist. Er hofft, dass sich das Studio schnell vom Schock erholt und bald neue Animes zeichnet. Der Attentäter handelte möglicherweise aus Rache, weil das Unternehmen eine seiner Geschichten abgekupfert haben soll. Für japanische Verhältnisse ungewöhnlich heftig reagiert der 41-jährige Naoki auf den Anschlag. Ich bin selbst Zeichner, deshalb kommen mir auch die Tränen. Das sind Menschen, die ihre ganze Kraft aufbringen, Menschen zu unterhalten und ihnen Spaß zu bringen. Dass die dann sterben müssen, das kann ich nicht verzeihen. Ob unter den Toten und Verletzten auch Bekannte von ihm sind, weiß er noch nicht. Nao Yuki, der gerade erst ins Kino kommt, ist ebenfalls schwer erschüttert von den jüngsten Ereignissen in Kyoto. Ich war selbst mal Animationszeichner, kenne auch einige Leute, die für Kyoto Animation gearbeitet haben. Deshalb bin ich sehr betroffen. Seine Bekannten, so sagt der 22-Jährige, sind zum Glück alle wohlauf. Aber dennoch sei dies ein schwerer Schock für die Trickfilmwelt.
Der Tod und die Verletzung von vielen Mitarbeitern des Animationsfilmstudios Kyoto berührt Menschen weltweit. Unerschrocken weiter Unterhaltung zu produzieren, dafür plädieren dennoch Fans und Zeichner in Japan.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Weltschmerz, Melancholie, Liebe, Sehnsucht. Wären da nicht die Ironie und die Persiflage, könnte der isländische Künstler Ragnar Kjartansson glatt als ein Romantiker des 19. Jahrhunderts durchgehen. Ob er im Video als Jazzsänger, der immer wieder nur eine einzige Zeile singt, oder eine US-amerikanische Band 6 Stunden lang einen Song spielen lässt, Ragnar Kjartansson verblüfft und verblüfft mit perfekt gefilmtem Durchhaltevermögen und Schauspielkunst. Rudolf Schmitz hat seine umfangreiche Werkschau im Kunstmuseum Stuttgart gesehen und versucht, nicht in Trance zu verfallen.
Noch während des Kunststudiums in Reykjavik inszeniert Ragnar Kjartansson sein erstes Video. Er steht mit seiner Mutter im elterlichen Wohnzimmer vor einer Bücherwand. Seine Mutter spuckt ihm vor laufender Kamera wiederholt ins Gesicht. Der Künstler quittiert es zunächst stoisch, dann zunehmend irritiert und um Haltung bemüht. Alle 5 Jahre wiederholt Ragnar Kjartansson dieses Video, im gleichen Setting macht eine Serie daraus. Die Protagonisten werden älter, die Aggression bleibt.
Yeah, my relationship to my mother is Die Beziehung zu meiner Mutter ist kompliziert, wie man sehen kann. Aber ich liebe sie sehr und sie mich ebenfalls. Aber ich denke, es ist wie in jeder Eltern-Kind-Beziehung. Es ist immer kompliziert und immer voller Liebe.
Dann mimt der Künstler den typischen Jazzsänger der 1950er Jahre. Begleitet von einem Jazzorchester singt er immer wieder die Zeile »Sorrow conquers happiness«, der Kummer überwindet das Glück, 30 Minuten lang. Die Stimme wird brüchig, die Musiker bemühen sich verzweifelt, ein bisschen Variation ins Spiel zu bringen.
Ja, er ist ja in einer Theaterfamilie aufgewachsen. Seine Mutter ist eine sehr bekannte isländische Schauspielerin, Gudrun Asmundsdottir. Sein Vater ist Schauspieler und Autor und er hat seine Kindheit hinter den Theaterkulissen des Stadttheaters in Reykjavik verbracht und hat die ganzen Proben mitbekommen und all das, was er dort gesehen und erlebt hat, hat ihn sehr geprägt.
Ulrike Groß, Direktorin des Stuttgarter Kunstmuseums, meint damit die Wiederholung. Die Konzentration auf die eine Geste oder Szene in extremer Verlangsamung immer wieder betrachtet. In der Videoinstallation Scenes from Western Culture zeigt der Künstler stereotype Motive unseres westlichen Alltags. Das Paar im französischen Bistro, die bahnenziehende Frau im Swimmingpool. Fast schmerzlich langweilig, aber so großartig arrangiert und gefilmt, dass man den Blick kaum lösen kann. Ragnar Kjartansson.
I'm always interested in clichés.
Ich interessiere mich schon immer für Klischees. Wie es ein Freund so großartig formulierte, das Klischee ist der ultimative Ausdruck. Ich habe in der Werbung gearbeitet und dort hieß es immer, denke außerhalb der Schublade. Aber ich finde es interessanter, innerhalb der Schublade zu denken. Mein Thema sind die normalen, die anständigen Wünsche. Dieses Verlangen nach Wohlanständigkeit in der westlichen Kultur.
Der Künstler verabreicht seine Pralines mit äußerster Liebenswürdigkeit. Erst beim längeren Verkosten merkt man das Arsen, das er reingemischt hat. Wenn da plötzlich in der Videoinstallation ein schwedisches Sommerhaus in Flammen aufgeht. Oder die Überreste einer Theaterloge zu sehen sind als dramatisch lächerlicher Schutthaufen.
Es war eine Loge, die Hitler sich 1941 im Admiralspalast in Berlin hat bauen lassen. Und im Rahmen von Umbaumaßnahmen in den 2000er Jahren gab es eine Investorengruppe, zu der auch der isländische Popstar Helgi Björnsson gehörte, auch Schauspieler, und der kennt Ragnar Kjartansson. Und die kamen ins Gespräch und irgendwann sagte Helgi Björnsson zu Ragnar Kjartansson, da gibt es so eine Kiste mit Trümmern von Hitlers Loge. Und dann hat Ragnar gesagt, die möchte ich haben.
Und dann ist da noch die in weiß gekleidete Dame mit der blutigen Wunde, die regungslos am Boden liegt und allmählich von rieselndem Kunstschnee zugedeckt zu sterben scheint. Eine Schauspielerin. Alle 2 Stunden wird sie ausgewechselt, bekommt per Spritze frisches Kunstblut aufs Kleid. Eine neue Arbeit extra fürs Kunstmuseum Stuttgart. Inspiriert von der Duellszene aus einem Puschkin-Roman. Muss man aber nicht wissen. Ist auch so großartig. Wie viele dieser Momente von Liebe, Sehnsucht, Trauer, Banalität, die der Film- und Performancekünstler aus Island bis zur schmerzenden Deutlichkeit zelebriert.
Liebe und Sehnsucht, diese beiden Wörter finden sich im Titel der Stuttgarter Ausstellung, die Rudolf Schmitz für Fazit besucht hat. Und noch ein drittes. Scheiße. Ragnar Kjartansson hat Deutsch in der Schule gelernt, er hat eine Weile in Lübeck gelebt und gibt seinen Arbeiten deshalb einfach gern deutsche Überschriften.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
So strahlend, so rund und so schön mit seinen Kratern und Gebirgen war der Mond wohl von jeher eine Spiegelfläche für die sehr menschliche Sehnsucht nach dem Unerreichbaren. Der 20. Juli 1969 markierte eine gewaltige Zäsur. Seitdem 3 Astronauten aus der Apollo 11 kletterten und über den staubigen Boden hüpften, schauen wir mit anderen Augen auf den Planeten und Künstler tun dies auch. Die Fülle an Ausstellungen, die in diesen Tagen in Museen und Galerien Ruinen eröffnen, um an die Mondlandung vor 50 Jahren zu erinnern, ist wirklich verblüffend. Wir haben uns eine Schau in Salzburg herausgepickt, kuratiert von Katrin Hug, die am Kunsthaus Zürich arbeitet. Ich grüße Sie, Frau Hug.
Hallo.
Ich bin mit dem Sound von Pink Floyds Dark Side of the Moon aufgewachsen und die ersten Aufnahmen von der blau scheinenden Erde sind sofort abrufbar, wenn ich die Augen schließe. Sie haben rund 200 Kunstwerke für Ihre Show ausgewählt. Was sieht man denn als erstes? Wie nähert man sich dem Planeten?
Also man nähert sich dem Thema und dem Planeten und insbesondere dem Mond bereits über den monumentalen Treppenaufgang des Museums der Moderne in Salzburg. Und da haben wir bereits die ersten Werke, unter anderem also auch von Darren Elegant, 12 abstrakt anmutende Zylinder. Und das sind die 12 Astronauten, die während der Apollo-Mission, also 11 bis 17, tatsächlich den Fuß auf den Mond gesetzt haben. Und diese Zylinder entsprechen dem Gewicht, Faktor geteilt durch 6, den diese Personen auf dem Mond hatten. Und dann kommen die Astronauten von Yinka Shonibah, ein britisch-nigerianischer Künstler, der sich der Frage angenähert hat, wer eigentlich auf dem Mond war. Diese Astronauten, die wir von weit unten her sehen, haben Kostüme an, Weltraumkostüme mit Motown Prints und eigentlich einen Verweis auch auf die afroamerikanische Community machen in den USA, aber auch in Großbritannien. Und eben darauf hinweisen, dass das auch eine Zeit war, wo die Segregation noch präsent war. Die Frage der Teilhabe an diesen Ereignissen wird da thematisiert. Und schließlich macht der große Auftakt der Ausstellung eine Rakete von Sylvie Fleury. Eine ein bisschen spezielle Rakete, weil sie mit synthetischem Pelz überzogen ist und irgendwie auch die Frage der Anmutung, was für Materialien wir auf dem Mond begegnen und überhaupt welche Technologie hinter diesen Raketen steht. Und ja, also die Raketen assoziiert man mit etwas Schnellen, natürlich massiven, hochtechnologisierten. Und dieser Pelz tut das alles ein bisschen relativieren.
Ja, er steht in starkem Kontrast zur steinig-staubigen Oberfläche, die die Astronauten vorgefunden haben. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass der Mond, weil er eben unerreichbar war, gut als Projektionsfläche für Sehnsüchte und Wünsche diente. War er durch die Landung der Raumkapsel auch ein bisschen entzaubert worden? Ich meine, es ging ja auch ein Stück Magie vermutlich verloren.
Es gab unterschiedliche Reaktionen. Diese schönen, strahlenden Bilder der Astronauten, die da auf dem Mond rumstehen, das wurde ja unter extrem heißen Bedingungen, also Temperaturen, mussten die da mit ihren Raumanzügen stehen. Und auch von Biodiversität kann man ja da auch nicht sprechen. Das hat aber das Gute an sich, dass man eigentlich durch diese Bilder, die die Astronauten gemacht haben, und gerade auch den Blick auf die Erde, so eine gewisse Selbstbegegnung der Erde stattgefunden hat.
600 Millionen Menschen haben die Landung vor dem Fernseher damals verfolgt. Wie haben Künstler die mediale Aufmerksamkeit in ihrer Auseinandersetzung mit dem Planeten reflektiert?
Die Astronauten hatten ja eine ziemlich, sagen wir schon auch vorweg geplante Selbstinszenierung, was sie da machen würden. Und der Liam Gillig, ein zeitgenössischer Künstler, hat sich zum Beispiel der Frage der Sprache der Astronauten zugewandt. Wie haben die Astronauten miteinander gesprochen? Und das Wort, das am häufigsten verwendet wurde, das Wort schön gebraucht. Das ist zum Beispiel ganz interessant. Bei ganz vielen, das sie auf dem Mond gesehen haben, kam eben beautiful vor. Aber dann gibt es auch Künstler wie Andy Warhol, die sich anderen ganz berühmten Ikonen gewidmet haben. Zum Beispiel eben Buzz Aldrin mit der Amerika-Flagge und was das eigentlich bedeutet, in einem neutralen, staatlich neutralen Raum eine amerikanische Flagge zu sehen, weil der Mond gehört ja keiner Nation. Und das ist auch vertraglich festgelegt worden von der UNO.
Aber trotzdem war die Mondlandung der Amerikaner natürlich ein Politikum. Im Kalten Krieg gab es eben den Wettlauf ins All zwischen Amerikanern und Russen. Gibt es dafür auch Platz in Ihrer Ausstellung?
Das ist ein ganzes Kapitel, das sich diesem Space Race widmet. Also ein Künstler, der sich diesem Thema gewidmet hat, damit auseinandergesetzt hat, war zum Beispiel Richard Hamilton. Auf diesem ikonischen Bild, das er gemalt hat und heute in der Tate ist, hat er Kennedy abgebildet. Kennedy, der so eine Art Weltraumanzug auch trägt. Das Bild stammt aber aus den frühen 60er Jahren, also 62. Aber John F. Kennedy hat die Mondlandung ja vorangekündigt in einer Rede 1961. Und auf diese Rede bezieht sich Richard Hamilton. Und natürlich war das eine intensive, heiße Phase des Kalten Krieges. Es fanden auch andere bewaffnete Stellvertreterkonflikte in der Zeit statt, auf der Erde. Man wollte also quasi diesen Wettlauf mit der Sowjetunion auch ein bisschen positiver besetzt, mit weniger Menschenleben, Opfer quasi, in den Weltraum verlagern. Es war sozusagen auch ein bisschen ein Stellvertreterkrieg. Und dieses Werk von Richard Hamilton mit Kennedy antizipiert eigentlich in diesem Gemälde auch, inwiefern dieses Politikum auch tiefgreifende Veränderungen auf unsere Umwelt, auf unsere so ästhetischen Gewohnheiten, den Begriff des Stromlinienförmigen treffen wir an in diesem Gemälde. Es gibt da irgendwie eine ganze Reihe von Utensilien und ja, so technologischen Finessen, die er da auf relativ abstrakter Form hat. Das Einzige, was man erkennt, ist eigentlich Kennedy und diesen Weltraumanzug. Das verdichtet er in diesem Gemälde.
Blick vom Mond, Reise ins Ungewisse, so heißt die Schau, die künstlerische Position nach der Landung auf dem 384.000 Kilometer von der Erde entfernten Planeten zeigt. Katrin Hug hat sie kuratiert. Nach Zürich kann man sie nun in Salzburg sehen, im Museum der Moderne. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Hug.
Ich danke auch sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Längst ist der 20. Juli zum symbolischen Ort für die Gesamtheit des deutschen Widerstands gegen Hitler geworden. Stauffenberg-Biograf Thomas Karlauf schreibt das in seinem Text für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der wiederum fußt auf dem Manuskript zur Rede, die er an diesem Samstag in der Frankfurter Paulskirche zum 75. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Hitler hält. Die Deutschen hätten ihre Zeit gebraucht, um den 20. Juli anzunehmen. Der Tag hielt den Deutschen ja auch immer den Spiegel vor. Seht her, ganz so opportunistisch, wie ihr euch 12 Jahre lang verhalten habt, hättet ihr nicht zu sein brauchen. Widerstand war möglich. Allerdings sei uns Deutschen das Verständnis für die Motive der Verschwörer vom 20. Juli meist abhanden gekommen. Denn ihr Antrieb sei nicht der Aufstand des Gewissens gewesen, wie heute viele glauben, sondern viel rationaler die Sorge um die Zukunft Deutschlands. In den Worten Karlaufs: Wie schaffen wir es jetzt, wo ein deutscher Sieg nicht mehr realistisch ist, einigermaßen unbeschadet aus der Sache rauszukommen? Die didaktische Intention ist das Problem seines Buchs, schreibt Jan Jekal in der Taz über Nils Schröders Graphic Novel 20. Juli 1944. Während die historische Eckdaten runterbetende Erzählstimme noch erträglich ist, wenn sie sich auch zu Schulbuchsätzen wie »Den Nationalsozialismus beurteilte Stauffenberg zunächst positiv« hinreißen lässt, müssen Schröders Figuren ihre Intention plump ausbuchstabieren, was zu hölzernen inneren Monologen und gestelzten Dialogen führt, schreibt Jekal in seinem Verriss und gibt ein Beispiel. So vertraut Stauffenberg seinem Bruder in einem Punkt an: »Ich bin leider von ihm geblendet worden, wie so viele.« Der Bruder antwortet: »So ist es vielen gegangen, Klaus.« Und: »Du bist jetzt bereit, dein Leben zu opfern, damit der Krieg und das Morden ein Ende finden. Das würden nicht viele tun. Das wird die Nachwelt anerkennen und würdigen.« Kommentar des Rezensenten, zum Beispiel in Form einer Graphic Novel. Hat da der Lektor geschlafen? Und wäre ein automatisches Lektorat kritischer gewesen? Das gibt es nämlich schon, wie man aus Marc Reichweins Artikel für die Welt erfährt. Die Software Lisa soll Manuskripte effizient analysieren und Bestseller vorhersagen können. Den Verlagen mangelt es an Personal, um die Tausende von Buchmanuskripten zu sichten. Da ist es natürlich verführerisch, der künstlichen Intelligenz die Aufgabe zu übertragen. Zurzeit würden 9 Verlage, darunter auch Publikumsverlage, die Software nutzen, sagt die Entwicklerin. Die Publikumsverlage möchten aber dazu kein Interview geben. Wohl auch, weil sie ihren Lektoren nicht das Gefühl geben wollen, man könne sie durch eine Software ersetzen. Reichwein nennt ein Beispiel für die Ergebnisse der Lektoratssoftware. Wenn man den Computer einen Roman von Theodor Fontane und einen Thriller von Sebastian Fitzek lesen lässt und dann das Screening auswertet, schneidet Passagier 23 besser ab als Effi Briest. Mehr Sentiment, mehr Thrill, mehr Drama. und unterm Strich erheblich mehr Bestsellerwahrscheinlichkeit, nämlich 93% gegenüber 51. Fitzek schlägt Fontane. Reichwein hat mit einem Kleinverleger gesprochen, der die Software begeistert nutzt. Für ihn funktioniert das Ganze wie beim Kreditrating durch Banken. Das ist allerdings Adrian Kreie von der Süddeutschen Zeitung so gar nicht geheuer. Im amerikanischen Kreditwesen hat man beispielsweise errechnet, dass ein Nutzer, der sich in den sozialen Medien für elektrische Gitarren interessiert, nicht so kreditwürdig ist, schreibt Kreie und kommentiert das so. Welches kranke 50er-Jahre-Hirn diese sozialdarwinistischen Parameter aufgestellt hat, kann man nur ahnen.
Tobias Wenzel hat diese Überlegung und viele andere in den Feuilletons vom 20. Juli gefunden. Das war Fazit mit Sigurd Brinkmann. Eine gute Nacht wünsche ich.